das schwierig. Und wenn du so deine Leben Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus heute Morgen in diesem Gottesdienst. Gestern Abend wurde Geschichte geschrieben. Bayern München, das Triple geschafft. Jupp Heynckes, der Trainer, hat auch Großes vollbracht, gar keine Frage. Da wurde Geschichte geschrieben. Aber nicht nur Bayern München oder Jupp Heynckes schreibt Geschichte, sondern jedes Leben schreibt seine Geschichte. Auch dein Leben schreibt Geschichten. Jeder von uns schreibt Geschichte. Und solche Geschichten sind manchmal, sogar manchmal sehr oft, sehr spannend. Aus diesen Geschichten kann man sehr viel lernen fürs eigene Leben. Und wir möchten deshalb heute Morgen auch eine Geschichte anschauen. Ich möchte sie mitnehmen auf eine Reise ins Alte Testament. Genauer gesagt in das Leben vom König Usia. Wir machen uns also auf, bildlich gesehen, wir machen uns auf eine Entdeckungsreise, auf den Weg. Wir wandern zurück, circa 2760 Jahre zurück. Und an manchen Wegstellen, da wollen wir einfach etwas innerlich Platz nehmen, auf eine Bank sitzen, Pause machen, einige Aussagen anschauen, die mal ins Neue Testament hinüberziehen und dann aber auch in unser Leben hinein. Ich glaube, wir werden interessante Entdeckungen heute machen und feststellen, dass wir von dem Leben vom König Usia einiges lernen können, auch für unser eigenes Leben. Einsteigen will ich mit der Frage, was ist Ihnen bekannt vom König Usia? Volltreffer, oder? Ein junger König, das ist wahr. Genau, wie alt war er denn? Nicht ganz, er war 16 Jahre alt, aber schon mal ganz gut. Jawohl. Er hat einen zweiten Namen, weiß jemand, wie er hieß? Als mit zweiten Namen? Asaria. Genau, Asaria. Seine Herrschaft brachte eine Zeit der sogenannten äußeren Blüte im Volk Juda, also in Israel. Er dehnte auch den Machtbereich Judas wieder nach Westen und auch nach Süden aus. Er gewann wieder verschiedene Städte zurück, die die Philister erobert hatten. Usia baute wieder Türme auf, grub Brunnen, sicherte auch die Siedlungen vor Angriffen von außen. Er hat ein neues Heer gegründet mit starken Waffen, mit modernsten Waffen in der damaligen Zeit. Er vertrieb die Philister aus dem Land. Und dann noch so ein paar Hinweise für einige Geschichtsexperten unter uns. Wann hat denn Usia gelebt? Weiß das jemand? Also nicht nur im letzten Jahrtausend, sondern 926 vor Christus. Da wurde Israel geteilt in das Süd- und Nordreich, beziehungsweise in Juda und Israel. Und Usia war König im Reich Juda, während in Israel Joas dort und Jerobeam der zweite König waren. Usia regierte also in den Jahren 792 bis 740 vor Christus und zu seiner Zeit war der Prophet Hosea tätig. Wie sah es im Volk Israel aus? Weiß das jemand? Geistlich? Das ist ja wie bei Nero hier so. Es sah geistlich nicht gut aus. Man liest, dass sie mit geteiltem Herzen an Gott glaubten. Ein geteiltes Herz. Das ist immer eine schwierige Sache, wenn man ein geteiltes Herz hat. Da kommt unterm Strich in der Regel nichts Gutes raus. Sind Leute heute Morgen hier, die ein geteiltes Herz haben? Spüren Sie in irgendeiner Sache in Ihrem Leben, da ist eine Teilung in mir. Eigentlich sollte ich. Da ist jemand ganz ehrlich und meldet sich. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du ein geteiltes Herz hast. Aber innerlich, du spürst, da ist es nicht so gut. Auch vom Vater Usia wurde gesagt, da lesen wir in 2. Chronik 25, dass er doch nicht mit ganzem Herzen das tat, was in den Augen des Herrn recht war. Das war der Vater von Mosia, also der Amasia. Und nun lesen wir 2. Chronik 26, die ersten 5 Verse. Darum wird es heute in der Predigt gehen, das war mal so kurz der Vorspann, jetzt kommt der Bibeltext, 2. Chronik 26. Da nahm das ganze Volk von Juda den Usia, der war 16 Jahre alt, und sie machten ihn zum König an seines Vaters Amazia statt, weil der gestorben ist. Und Usia baute Elat aus und brachte es wieder an Juda, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. 16 Jahre alt war Usia, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholia aus Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazia getan hatte. Und er suchte Gott, solange Zechariah lebte, der ihn unterwies in der Furcht Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. So viel mal zum Text. 4 Stichworte sind mir zu diesen 5 Versen wichtig geworden, die ich aufgreifen möchte. Ein erstes Stichwort: Usias Herkunft, also seine Eltern. Da wird was ausgesagt in Vers 4. Beginnen möchte ich ganz bewusst bei den Eltern. Warum? Denn Eltern spielen im Leben der Kinder eine nicht unwesentliche Rolle. Die Kinderstube ist die wichtigste Stube im ganzen Leben. Im Kleinkindalter, da werden die Kinder geprägt. Und was die Kinder dort nicht lernen, ist später kaum noch nachzuholen. Wir alle kennen das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Eltern prägen ihre Kinder, ob sie das wollen oder nicht. Elternschaft ist Prägewerkstatt. Hier wird geprägt. Reinhold Rude ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt. Er hat sehr gute Bücher geschrieben über Erziehung, Jugendarbeit und so. Er hat mal gesagt: Hör auf, deine Kinder zu erziehen, sie machen dir doch alles hinterher. Hör auf, deine Kinder zu erziehen, sie machen dir doch alles hinterher. Und da hat er recht. Das heißt nur nicht, dass Eltern vollkommen sein müssen. Auch Eltern dürfen Fehler machen. Aber Eltern haben eine Vorbildfunktion, so auch im Leben vom Usia. Und wir haben das gehört in der Schriftlesung, wie Paulus den Timotheus erinnert an seine Oma, auch an die Mutter, wie hieß sie nochmal? Eloise, die Oma und die Mutter Eunike. Und auch er soll sich an das erinnern, was er in seiner Kindheit gelernt hat, und dabei soll er bleiben, das nicht verleugnen. Ich habe ganz bewusst diesen Text vorhin lesen lassen aus dem Timotheusbrief. Die Mutter von Usia hieß also Jecholia. Über sie wird nicht viel berichtet. Sein Vater hieß Amazia. Von ihm heißt es in Vers 4, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Nehmen wir noch die andere Stelle dazu aus dem Kapitel davor. Da lesen wir: doch nicht von ganzem Herzen. Dennoch, dieser Vater Amazia richtete das Recht in Israel wieder auf, was zuvor unter Joasch schwer gelitten hat. Amazia war so ein Mensch, er hatte wohl eine Beziehung zu dem lebendigen Gott, doch eben sein Herz war geteilt. Er lebte sein Leben teilweise in den Ordnungen Gottes, aber da gab es auch einen Bereich, da war Unordnung drin. Da ist er einfach drüber hinausgegangen. Und daraus können wir schließen, dass Usia mehr oder weniger in einem sogenannten gläubigen Elternhaus aufwuchs. Vielleicht beherzigten seine Eltern vom Usia das, was Mose dem Volk Israel schon früh mit auf den Weg gegeben hat. In 5. Mose 11 lesen wir: So fasset nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand, dass sie ein Denkmal vor euren Augen seien. Und jetzt kommt's: und lehrt sie eure Kinder, dass du davon redest. Erzählt den Kindern von dem, was ich in euch, bei euch, in eurem Volk getan habe. An einer anderen Stelle in 5. Mose 6, Vers 4, da gibt Gott den Eltern den Auftrag: schärft den Kindern das ein, was ich euch Gutes getan habe. Einschärfen, das ist schon ein starker Ausdruck. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe für die Eltern. Im Alten Testament war ganz klar der Auftrag Gottes an die Eltern, den Kindern den Glauben beizubringen, ihnen von dem lebendigen Gott zu erzählen. Und wenn wir die Geschichte jetzt von Usia weiter verfolgen, dann fällt auf, dass auch er zu späterer Zeit mit einem geteilten Herzen lebte. So wie sein Vater und Großvater Joasch auch. Und dieses geteilte Herz zieht sich wie ein roter Faden durch diese Familie. Ein anderes Sprichwort heißt, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Tja, wie ein roter Faden dieses geteilte Herz in dieser Familie. Der Anfang war immer ganz gut, doch je länger die Regierung der jeweiligen Leute dauerte, je anfälliger wurden sie für irgendwelche Kompromisse. Ich werde am 1. September, glaube ich, wiederkommen und den zweiten Teil dieser Predigt ausführen, wo es dann um diese Kompromisse geht und auch um andere Dinge noch. Was können wir jetzt bisher von diesem ersten Punkt lernen? Es ist wichtig, dass wir für unsere Kinder da sind. Das möchte ich heute Morgen bewusst herausstellen. Dass wir ihnen von Jesus, von der Liebe Gottes erzählen und ihnen einen ungeteilten Glauben vorlegen. Dass wir unsere Kinder mit hineinnehmen in unsere Beziehung zu Jesus. Ihnen erklären, warum das so und so ist und nicht anders. Warum wir zum Beispiel in den Gottesdienst gehen, warum wir mitarbeiten, warum wir am Samstag mithelfen bei dieser Packaktion. Und vielleicht eben was anderes hinten anstellen. Unsere Kinder sollen doch an uns sehen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Was es heißt, mit selbstverschuldetem Versagen und mit Versagen anderer umzugehen. Wir möchten ihnen vorleben, was es heißt, zu vergeben. Wir möchten sie mit hineinnehmen, warum wir den Zehnten in die Gemeinde geben. Unsere Kinder sollen uns erwischen beim Bibellesen. Und nicht nur, wenn wir die Fernsehzeitschrift durchblättern oder am Fernseher rumzappen. Sie sollen uns auch erleben, wie wir auf die Knie gehen und beten. Und nicht nur Glaube ist etwas am Sonntag. Darf ich mal die Väter fragen, wann erlebt dein Kind deinen Glauben unter der Woche und nicht nur am Sonntagmorgen? Das ist die Herausforderung. Und das fängt bei den kleinsten Kindern an. Nicht erst, wenn sie Teenager sind. Aber es heißt auch, dass wir unsere Kinder mitbringen in den Gottesdienst und diese auch kindgemäße Elemente enthält. Und an der Stelle will ich das heute Morgen als Gast hier sagen in der Gemeinde. Ich bin dafür dankbar, dass hier in der Gemeinde Mitarbeiter sind, die am Sonntagmorgen und darüber hinaus sich in die Kinder investieren. Dass es Kindergruppen gibt, dass Mitarbeiter da sind. Und sie tun wirklich gut daran, in diese Arbeit, in die Kinderarbeit hinein zu investieren. Ich möchte sie ermutigen, da nicht müde zu werden, sondern wirklich das Beste, was sie haben, zu geben. Die besten Pferde zu nehmen und um diesen Stall, ich sag's mal bildlich, hineinzustellen, weil es nicht vergeblich ist. Ich möchte den Mitarbeitern, die jetzt gar nicht da sind, wahrscheinlich, oder vielleicht aus der Jugendarbeit sind sie vielleicht da, heute Morgen herzlich für euren Dienst danken. Danke auch den Eltern, die ihre Kinder von auswärts hierher bringen, vielleicht unter der Woche, und somit auch erkennen lassen, das ist mir wichtig, dass mein Kind das Wort Gottes hört. Gewiss, das kostet Zeit, herfahren, das kostet Sprit, aber es ist sehr gut angelegt. Und vergessen wir nicht, mitentscheidend ist, dass wir Eltern unseren Kindern einen ungeteilten Glauben vorleben. Kinderstube ist Prägewerkstatt. Und von da habe ich meine großen Fragen, ob diese Kita-Plätze Sinn machen auf diesem Hintergrund. Dort werden die Kinder geprägt. Ich weiß nicht immer, ob der Einfluss gut ist. Ich weiß auch nicht immer, ob der Einfluss von zu Hause gut ist. Manchmal wäre es vielleicht besser, die gehen in die Kita, weil der Einfluss zu Hause auch nicht gut ist. Da könnten wir heute Morgen noch etwas darüber diskutieren. Können Sie ja in einem Hauskreis machen. Oder beim Mittagessen heute. Weiß nicht. Auf jeden Fall, Usias Vater ist uns nicht unbedingt ein Vorbild, was es heißt, Kindern zu prägen. Und deshalb möchte ich uns die Frage stellen, was geben wir unseren Kindern bzw. den Patenkindern mit in ihr Leben? Inwieweit sorgen wir auch dafür, dass Kinder hier in diesem Haus eine gute Kinder- und Jugendarbeit erleben, wo sie an das Vaterherz Gottes geführt werden? Und in diesem Bereich, da werden immer Mitarbeiter gesucht. Ein zweites Stichwort, Usias Helfer. Vers 1 und Vers 5 wird darüber was ausgesagt. Usia war ja 16 Jahre alt, als sein Vater starb und der König wurde. Haben wir einen 16-Jährigen da? Da hinten so, sind das alles Ältere? Steh mal auf, bitte. Das ist Ihr neuer König. Heute Mittag Tribut abgeben und so. Ja, Spaß beiseite. 16 Jahre alt und König. Das ist heute eher unvorstellbar. Vielen Dank. Aber das Volk kam zusammen und machte den Sohn zum König. Dies kann zwei Gründe haben. Zum einen einen politischen Grund oder auch, dass das Volk den Eindruck hatte, der Usia, der hat was auf dem Kasten. Der ist nicht schlecht. Der kann uns führen. Neutestamentlich gesprochen kann es sein, dass Usia in jungen Jahren einen guten Ruf, ein gutes Gerücht hatte. Das Neue Testament verweist uns ja darauf oder weist stark darauf hin, nur solche Personen in Führungspositionen zu nehmen, die einen guten Ruf haben, die verlässlich sind. Nur solche sollen in Führungspositionen kommen. Der Usia, er wurde zum König gemacht und regierte 52 Jahre lang. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte er einen sogenannten geistlichen Berater, einen Coach, einen Mentor oder sowas. Und dieser Mann hieß Sechaja. Seine Aufgabe bestand darin, den jungen Usia in der Furcht Gottes zu unterweisen, so steht es hier. Sechaja brachte also diesem jungen Usia bei, wie man auf die Stimme Gottes hört, wie man der Stimme Gottes gehorsam ist. Und dieser Sechaja war für Usia, ich kann mir vorstellen, eine wertvolle Hilfe. In ihm hatte er vielleicht einen väterlichen Freund zur Seite, einen neben sich, der sich wirklich in der Schrift, in der damaligen Schrift auskannte, im Gesetz. Einen, den er vertrauen konnte, seine Fragen stellen konnte und so weiter. Denn als 16-Jähriger ist man ja noch nicht ausgereift. Gemeinsam studierten sie vielleicht das Gesetz, fragten nach dem Willen des Herrn und so weiter. Es heißt im Text, Usia suchte Gott. Dieser junge Mann, dieser 16-jährige junge Kerl, der suchte Gott. Er war aktiv. Er wollte das von sich aus. Er wollte tiefer graben. Er wollte mehr wissen. Er gab sich nicht so mit Oberflächlichem zufrieden. So mit Losung und Lehrtext am Morgen, dann klappt man es wieder zu und dann geht man in den Tag. Das war's für den Rest. Das ist nicht damit gemeint. Usia wollte tiefer graben. Er hatte Verlangen nach diesem Wort Gottes. Und Sechaja schulte ihn darin. Das war so eine richtige Zweierschaft. Und das hat in mir die Frage wach werden lassen, benötigen wir heute einen Helfer? Benötigen wir einen geistlichen Berater oder einen Mentor? Geht's nicht auch ohne? Wir haben doch heute den Heiligen Geist. Reicht der nicht aus? In Sprüche, das ist ein super Buch, die Sprüche. Die kann man abends lesen, bevor man ins Bett geht oder noch im Bett. Und da muss man noch mal kräftig lachen, je nachdem, wo man hinkommt. Sprüche 12, da lesen wir zum Beispiel, dem Narren gefällt seine Weise wohl. Aber wer auf Rat hört, der ist weise. Unter den Stolzen ist immer Hader, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Diese Worte sprechen eine klare Sprache. Wir brauchen jemanden an der Seite, der uns geistlich anleitet. Jemand, dem wir unsere Fragen stellen können. Wir benötigen jemanden, der in unser Leben hineinschaut, der mal den Scheinwerfer andreht und mal schaut, was tut sich denn da so alles? Was hat sich da so alles angesammelt? Wir brauchen jemanden, der uns korrigieren darf. Wir brauchen jemanden, der uns sagen kann, wow, das hast du echt klasse gemacht, da hast du Fortschritte gemacht, da hast du dich wirklich gut entwickelt. Aber wir brauchen auch jemanden, der dann sagen darf, hey, an der Stelle, da hast du völlig überzogen. Da musst du mal neu drüber nachdenken, da musst du umdenken lernen. Wir brauchen jemanden, der in die Nischen unseres Lebens hineinschaut oder in den Keller unseres Lebens. Wir brauchen vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, wir brauchen auch jemanden, der vielleicht alle 14 Tage oder alle 4 Wochen mal über unseren PC schaut. Und so mal schaut, was wir so im Internet für Seiten runterladen oder anschauen. Hast du jemanden, dem du deinen PC hinlegen kannst und sagst, du, schau das mal durch, ich möchte, wie die Amerikaner sagen, integer sein. Das Internet ist eine ganz große Gefahr und je länger, je mehr auch für Christen. Es öffnet die Tore in alle Gebiete dieser Welt. Guter Rat heute Morgen. Nimm jemanden zur Seite, gerade auch in diesem Gebiet. Und da sage ich den Männern vor allen Dingen, ja, ein Berater zur Seite, ein Coach. Das Neue Testament lässt zum Beispiel deutlich erkennen, auch wie wichtig es ist, dass wir in einer Kleingruppe die Nachfolge einüben. Christsein einüben. Ich denke da an das Timotheus-Prinzip, von dem wir schon gehört haben, oder an den Missionsbefehl von Jesus in Matthäus 28. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Da heißt es nicht, lehret, was ich euch befohlen habe. Der Nachsatz, lehret sie halten. Man kann das griechische Wort dort auch übersetzen mit eintrainieren. Übt ein. Übt das mit ihnen ein, was ich euch gesagt habe. Üben Sie irgendwelche Dinge gerade ein? Klavier, Fußball, Tischtennis, 10-Fingersystem, PC schreiben, was weiß ich. Das erfordert alles Übung. Und man weiß genau, wenn man nachlässt, dann gibt es einen Rückschlag. Dann muss man wieder weiter hinten anfangen. Auch geistliche Dinge, Verhalten muss eingeübt werden, sagt Jesus dort. Und da frage ich mich manchmal so, wo findet das in meinem, in unserem Leben statt? Wo ist dieses Trainingslager für mich, sage ich mal, wo ich diese Dinge einübe? Und dazu brauche ich jemanden an der Seite, der mir das vormacht, der mir da hilft, der mich ermutigt. Einen Mentor, einen Berater, einen Coach. Wo Christen für sich allein die Bibel studieren, da ist die Gefahr riesengroß, dass sie ein verirrtes Denken, eine sogenannte wunderliche Jüngerschaft heranwächst. Nicht selten der Fall. Gott gab ja nicht umsonst Gemeinde und damit Lehrer und Hirten, die die Aufgabe haben, die Gemeinde Gottes zu weiden, zu lehren, anzuleiten, sie auch vor Irrlehre zu schützen. Halten wir nochmal fest, wir benötigen geistliche Lehrer, Berater, Mentoren, die auch die kritische Frage an unseren Lebensstil stellen dürfen, auch in den einzelnen Bereichen, Bereich Kinderziehung, Finanzen und so weiter. Und wir tun gut daran, weil das uns das weiterbringt. Usia hatte einen an der Seite, diesen Zecharja. Hast du auch einen? Ich meine jetzt nicht deine Frau oder deinen Mann, das sind liebe Menschen. Aber du musst einen knallharten haben, der dann nachher wieder die Tür rausgeht. Weil wenn die Frau dir sagt, hey, ich bin damit nicht einverstanden, dann fängst du an, die zu diskutieren. Oder umgekehrt, wenn der Mann zur Frau das sagt, einen, der dir ja wirklich Paroli bietet. Und wenn du keinen hast, dann such dir einen, mit dem du deine Dinge besprechen kannst, der dich geistlich vorwärts bringt. Und nun kommt ein eigenartiger Satz, eine entscheidende Einschränkung, im wahrsten Sinne des Wortes, eine entscheidende Einschränkung. Das ist das dritte Stichwort, eine entscheidende Einschränkung, Vers 5a. In Vers 5 lesen wir, und Usia suchte Gott, solange Zechariah lebte. Dieser Satz muss uns aufhorchen lassen. Usia suchte den Herrn nur so lange, wie Zechariah lebte. Da stoppt mir fast der Atem. Was für eine tragische, ja folgenschwere Aussage lesen wir da. Was für eine Tragik steckt in dieser Aussage. Mich lässt diese Aussage und Usia suchte Gott, solange Zechariah lebte, aufhorchen. Hat es Usia nicht gelernt, ein selbstständiges Leben mit Gott zu führen? War das vergeblich, was seine Mutter, was Jecholia, was Amazia und Zechariah alles in diesen Usia investierte? Es kann durchaus sein, wir wissen es letztlich nicht. Aber es sollte uns auf jeden Fall nicht daran hindern, in unsere eigenen Kinder, in Teenies, in Jugendliche, ja in andere Menschen zu investieren. Gewiss, wir haben das letztlich ja nicht in der Hand, was dabei rauskommt. Aber dennoch ist es unsere Aufgabe, das Evangelium den Menschen zu sagen, in Menschen zu investieren, sie anzuleiten, vorzuleben mit einem ungeteilten Herzen, was es heißt, einen ungeteilten Glauben zu haben. Irgendwas hat dazu geführt, dass bei Usia das geistliche Licht langsam ausging. So wie bei einem Dimmer, an dem man das Licht immer mehr dunkler oder ausschalten kann. Geistlicher Abfall fängt oft schleichend an. So ganz langsam, nimmt aber in der Regel immer mehr zu. Vielleicht begann es damit, dass Usia das Gebet schleifen ließ. Vielleicht war es das, was uns der Hebräerbriefschreiber einige hundert Jahre später mitteilt. Er schreibt: Und lasset uns aufeinander unser Selbst wahrnehmen, mit Reizen zur Liebe und guten Werken, und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen, und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Das heißt ja so viel wie, wir sollen aufeinander Acht haben, uns gegenseitig zur Nachfolge anspornen, unsere Zusammentreffen, wir sollen sie nicht meiden. Andere Termine, die ja so schnell wichtiger werden, sollen nicht wichtiger sein. Ich mag ein gutes Frühstück am Sonntagmorgen. Ich mag Zeit am Sonntagmorgen. Nur ein wenig Zeitung lesen nebenher und Tasse Kaffee schlürfen, mit meiner Frau zwischendurch mal noch ein paar Worte wechseln. Ich mag das. Und ich habe mich schon ertappt zu sagen, okay, nimm dir mehr Zeit, genieß das noch etwas. Die ganze Woche war anstrengend und am Samstagabend, gestern Abend war noch die Polizei da, wegen Pflegekind. Heute bleibst du zu Hause. Schwachsinn, weg mit dem Gedanken. Auf geht's, um 10 beginnt der Gottesdienst und dort ist dein Platz. Und wenn du nicht da bist, ist der Platz leer. Und Jesus ist traurig. Ich möchte das nicht zum Gesetz machen, ganz bestimmt nicht. Ich möchte nur sagen, wie schnell wir anderes wichtiger werden lassen, die Bequemlichkeit plötzlich wichtiger wird. Im Hebräerbrief steht es drin, lasst nicht nach. Und gibt es das auch nicht heute, beziehungsweise hat Usia nicht gelernt, ein selbstständiges oder damit anhaltendes, durchdrungenes Leben mit Gott zu führen? Gibt es das nicht auch heute? Menschen machen ihre Beziehung zu Jesus beziehungsweise ihre Nachfolge abhängig von anderen Menschen. Sie gehen mit, weil der Ehepartner oder weil der Freund auch mitgeht. Ich habe mal jemand getraut, also Hochzeit getraut, habe ihn gefragt, wie er in die Gemeinde gekommen ist und wie er zu Jesus gefunden hat. Da hat er gesagt, ich habe ein tolles Mädchen kennengelernt. Die hat mir so imponiert, aber die ging am Sonntag immer in den Gottesdienst. Und dann habe ich auch angefangen, mal dorthin zu gehen, weil ich wollte die näher kennenlernen. Und so hat er zu Jesus gefunden. Das ist super, positiv. Aber es läuft nicht immer so. Warum gehst du mit? Oder ja, es ist wichtig, dass wir auch selbstständig gehen. Manchmal ist es so, wenn der nicht geht, dann gehe ich auch nicht. Nicht aus eigenem Antrieb. Oder ich denke an einen Freund von mir. Wenn ich dabei war auf dem Fest, dann hat er diese christlichen Werte gelebt. War ich nicht mit dabei, war schwierig. Hat er sich anders benommen? Ich kam in eine Familie zu Besuch, da gab es Mittagessen. Dann hat der Vater gesagt, wir beten noch. Dann sagt das Kind, Papa, warum beten wir heute? Sonst beten wir doch auch nicht. Hoppla. Kinder reden ja meistens die Wahrheit. Sie verstehen, was ich sagen will. Das kann so enden wie bei Usia. Usia suchte Gott, solange Zechariah lebte. Sobald dieser bestimmte Mensch nicht mehr da ist, lebe ich anders. Oder wenn die betende Oma gestorben ist, kann sein, dass das geistliche Leben abebbt. Die Frage ist, was will Jesus mit uns machen oder aus uns machen? Was ist das Ziel, sein Ziel mit uns? Feststeht, dass Jesus keine Jünger will, die ihr Christsein so nach der Fahne im Wind leben. Je nachdem, wo der Wind herbläst, verhalte ich mich. Das ist nicht Gottes Ziel mit uns. Das Ziel Gottes mit uns ist ein mündiges Christsein. Paulus schreibt an die Christen in Thessalonich. Und eins möchte ich euch noch bitten, liebe Brüder. Wir haben euch bereits gesagt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr unseren Anweisungen folgt. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Da geht es also um ein Wachstum. Oder ich denke an den Epheserbrief, Kapitel 4. Da schreibt Paulus, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen und durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen irreführen lassen. Gottes Ziel mit dir ist, dass du heranreifst wie eine Frucht. Immer mehr, immer saftiger, immer kräftiger, immer nützlicher, immer süßer. Wenn jemand bei dir reinbeißt, schüttelst ihn dann, oh, sauer hier. Oder sagt er, Honig. Honig sein ist das Ziel. Süß sein, bildlich gesprochen. Gott will, dass du eben von dir aus innerem Antrieb heraus betest, sein Wort studierst, Verantwortung übernimmst und nicht, weil es dein Ehepartner oder Freund oder sonst wer tut. Ein Tipp zum Nachlesen noch, wie es besser aussehen kann als bei Usia ist, schauen Sie da mal beim Timotheus oder Josua oder Elisa im 2. Könige nach. Als ihre geistlichen Ziehväter starben, sind sie in den Segensspuren ihrer Vorgänger weitergegangen. Sie haben dieses begonnene Werk weiter vorangetrieben, geistliche Verantwortung übernommen und nicht nachgelassen. Darf ich dich fragen, wie das bei dir ist? Hast du den Eindruck, dass du zu einem mündigen Christsein heranreifst und du dadurch fähig wirst, andere darin anzuleiten? Darum geht's ja, andere anzuleiten. Kommen wir noch ganz kurz zurück zu Usia und werfen noch einen kurzen Blick auf das Geheimnis seines Erfolges. Das ist das vierte Stichwort. Das ist ganz kurz zu beantworten und hat doch enorme Auswirkungen. Das Geheimnis seines Erfolgs lag schlicht und einfach darin, dass er den Herrn suchte. Ganz allein darin lag sein Erfolg für sein Unternehmen. Er suchte den Herrn. Er war abhängig von ihm. Er vertraute sich ihm an und tat das, was Gott ihm sagte. Und solange er das tat, gab ihm Gott Gelingen. Und so ist das bis heute. Den Herrn suchen, das ist ein Lebensprogramm. Das hört nicht auf. Das ist Tag für Tag die Herausforderung. Und wir werden die Erfahrung machen, dass Gott zu seinem Wort steht. Dass er Gelingen gibt. Aber zu dem Wort Gelingen eine wichtige Bemerkung. Gelingen ist nicht gleichzusetzen mit Erfolg. Gelingen ist nicht gleichzusetzen mit Erfolg. Gelingen heißt Zufriedenheit, Herzensruhe, Genügsamkeit, mich auch mit Mangel zufrieden geben. Das ist Gelingen. Wenn wir nur Gott suchen, damit wir Erfolg haben, menschlich gesehen Erfolg haben, dann ist das geistlicher Missbrauch, dann ist das Sünde. Das Geheimnis des Erfolgs bei Usia lag auch nicht in seiner Begabung, sondern in der Hingabe. Und deshalb steht Hingabe immer vor der Begabung. Du kannst noch so begnadigt sein in deiner Gabe, die du hast. Wenn du sie aber losgelöst von Gott lebst, wird sie kein Segen sein. Vielleicht eher Verführung. Und da, wo wir Gott unsere Begabung zur Verfügung stellen, da kann wirklich Großes werden. Das Entscheidende, das, was allem anderen vorausgeht, das ist unsere Ganzhingabe an Gott, dass er Verfügungsrecht über uns hat. Dass wir uns nicht zu schade sind, auch die sogenannten kleinen Dinge, die es im Reich Gottes übrigens gar nicht gibt, da gibt es keine kleinen Dinge, da ist alles gleich wichtig, dass wir auch für diese Dinge uns nicht zu schade sind. Auch mal den Putzlappen schwingen, das gehört auch dazu. Und ist so viel, wie heute Morgen hier vorne stehen und predigen. Was nützt uns ein Raum, der unordentlich ist, wo sich keiner wohlfühlt und vorne wird gepredigt? Jede Aufgabe ist gleich wichtig, wenn wir sie für Jesus tun. Jemand brachte es mal so auf den Punkt, keiner ist zu klein, um von Gott für sein Werk gebraucht zu werden, aber viele sind zu groß. Nochmal, keiner ist zu klein, um von Gott für sein Werk gebraucht zu werden, aber viele sind zu groß. Und ein anderer hat gesagt, Gott hat genügend Herren in seinem Reich, aber wenige Diener. Gott hat genügend Herren, aber wenige Diener. Ihr Lieben, hier in Kandern, wir sind gut daran, in allem und zuallererst den Herrn Jesus zu suchen und das zu tun, was er sagt. Das macht Jesus Nachfolge spannend. Bei König Usia können wir einiges für unser Leben lernen und Gott segne sie darin. Ich habe zum Anfang gesagt, das Leben schreibt Geschichte. Wir haben einige Seiten bei Usia jetzt gelesen aus seiner Lebensgeschichte. Was lesen Menschen in deinem Lebensbuch? Diese Frage möchte ich dir mitgeben. Amen. Jetzt singen wir ein Lied. Da wird das in der vierten Strophe, glaube ich, in der fünften Strophe nochmal aufgegriffen, was ich vorhin gesagt habe im ersten Punkt, und lehrt eure Kinder das eine. Wir singen das Lied 381, 1, 2, 4 und 5. 381, 1, 2, 4 und 5.